Oder einfach so machen, ja? Okay. So, hallo, ich grüße euch ganz herzlich, auch die, die ich jetzt noch nicht ganz persönlich per Drücken oder Handschlag begrüßt habe. So, ja, fühlt euch genauso warm begrüßt. Wir waren ein bisschen spät dran heute. Ja, wir freuen uns riesig, wieder unter euch sein zu dürfen, die Gemeinschaft mit euch zu genießen. Ich wünsche mir auf der anderen Seite, dass wir uns gemeinsam hier freuen, dass das ein Wort ist für uns alle. Ich freue mich über dein Wort, wie einer der große Beute findet. Ein junges Mädle habe ich gesehen, wie sie strahlend zur Kinderstunde läuft. Und ja, wenn wir genauso strahlend jetzt auf das hören möchten, was Gott uns mitgeben möchte, dann ist es eine ganz tolle Sache. So, ich hatte ja die Reihe der Ich Bin-Worte begonnen und da hatten wir schon einige Themen davon. Wenn ich dann die nächste Folie bitten darf. Ich lasse noch mal ganz schnell mal so Revue passieren. Die sieben Ich-Bin-Worte Jesus aus dem Johannesevangelium. Das eine, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür zu den Schafen, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, das ist das heutige Thema. Dann folgen dann noch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin der wahre Weinstock. So, also wie gesagt, heute Johannes Kapitel 11, Vers 25. Was wir hatten, mir war jedes Mal bei diesen Themen wichtig, dass wir so ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn Jesus sagt, ich bin, was er damit meint. So, dass er diese Aussage begründet auf dieses Ich bin Gottes aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, ich bin der Ich bin. Ja? Wir haben in der einen Predigt viele Hinweise und ganz konkrete Hinweise auch gesehen im Wort Gottes, wo Jesus Christus Gott ist. Wir haben so ein bisschen die Geschichte der Offenbarung, dieses Ich Bin betrachtet, wo das herkommt. Ja, wir sind in die Mosebücher reingegangen. Wir sahen die Reaktionen Moses auf diese Gottesoffenbarung, aber auch die anderer Personen. Und natürlich die Herausforderung der eigenen Herzenshaltung in der Begegnung mit Gott. Ja, Jesus ist die Tür für die Schafe. Nächste Folie bitte. Einige Bilder, so wie das früher war, aber heutzutage auch noch ist. Das sind aktuelle Bilder, von so wie es heute ist. Das sind so Schafshürden, wo die Schafe dann eingepfercht werden und der Hirte stellt sich dann so in die Tür. Des Nachts legt er sich da in diese Lücke. Es war ja keine Tür, sondern eine Lücke. So, und Diebe oder reißende Tiere, die mussten dann, wenn sie ein Schaf holten, dann über ihn. Ja, also ging nur über ihn. Mal so ein Bild eines reißenden Wolfes, welche Kraft der in seinem Gebiss hat. Und auch einfach, um so ein bisschen zu zeigen, dass es eigentlich mit dem Teufel auch nicht zu spaßen ist. Ja? Danke. Dann war, ich bin das Brot des Lebens. Wir hatten Vergleiche gesehen vom Manna, wieder die Geschichte des Brotes, das Manna im Alten Testament, die Versorgung des Volkes Gottes. Und dann Jesus, als der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er vergleicht sich selber mit dem Manna im Alten Testament und er ist die Erfüllung dessen, was im Alten Testament vorgeschattet ist. Nächste Folie bitte. Ja. Nochmal, danke. Weiter. Die Erwartung des Volkes, wieder die Reaktion des Volkes, was Jesus dann gibt. Das waren immer so diese Hauptgedanken oder meistens nicht immer. Weiter, bitte. So im Schnelldurchgang einfach nochmal zum Vergegenwärtigen. Ich bin das Licht der Welt, dann die Geschichte des Lichtes, wo auch Johannes sagt im Kapitel 1, dass Jesus das Licht ist. In der Schöpfungsgeschichte ist Jesus mitbeteiligt als Schöpfer, als das Licht der Welt. Ja, so die Geschichte. Ja. Dann die Welt und das Licht, der Gläubige und das Licht in meinem Leben. Es ist immer auch die Anwendung. Was fange ich damit an? Das steht immer am Ende jeder Predigt da, auch heute. Wird das so die Frage sein? Darf ich bitten? Ich bin die Tür. Das hatten wir vorhin, glaube ich, auch schon, gell? Durch den mit dem Schafstall. Irgendwas war durcheinander gekommen. Okay. Der Absolutheitsanspruch Jesu, wenn er sagt, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Pluralismus, keine Chance. Natürlich kann man, man kann glauben, man kann alles glauben, ja, aber es ist kein rettender Glaube. Es gibt kein ewiges Leben außer durch Jesus Christus. Das ist ein Absolutheitsanspruch, den nicht ein Prediger von vorne irgendwo erhebt, sondern den erhebt das Wort Gottes. Ja, und das ist das, worauf unser Glaube sich gründet, wenn er denn Früchte bringen will. Ja. Okay, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen, glaube ich, in der Reihenfolge. Das ging jetzt hier nochmal. Ja, das war jetzt der gute Hirte. Okay, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er kennt seine Schafe, sie folgen seinem Ruf. Okay, und jetzt kommen wir heute dann zu unserem Thema, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich habe in meine Computerkonkordanz mal reingeschaut, ich habe bemüht, mir die Anzahl der Worte Auferstehung und Leben nur aus dem Johannesevangelium, allein aus dem Johannesevangelium auszugeben und habe dann die Ergebnisse auf der Folie notiert, viermal steht Auferstehung und 36 Mal steht das Wort Leben drin, 36 Mal. Und ich denke, das ist schon bemerkenswert. Dann hat es eine gewisse Gewichtung, dieser Begriff. Das soll nicht bedeuten, dass Auferstehung weniger wichtig wert ist oder gewichtig ist als das Leben, als das Wort Leben. Es zeigt uns aber, wie wichtig es ist, auf diese Begriffe einzugehen und sie in ihrer Bedeutung auch zu untersuchen. Und diese Aussage Jesu, ich bin die Auferstehung und das Leben, das ist im Vorfeld mit einem Wunder begleitet, das wohl den meisten bekannt sein wird. Deswegen werde ich da auch nicht den gesamten Text vorlesen, weil dieses Ereignis ja auch nicht das Hauptthema ist heute. Ich habe diesen Part überschrieben mit das Wunder des Lebens. Die Auferweckung des Lazarus, um dieses Wunder geht's. Das ist das dritte Wunder und das letzte unter den Ich-Bin-Wundern von diesen sieben Ich-Bin-Aussagen Jesu. Das war einmal die Speisung der 5000, dann die Heilung eines Blindgeborenen. Die Speisung der 5000 war in dem Zusammenhang mit, wo Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und dann hat er dieses Wunder getan von der Speisung der 5000. Ja, und das mit dem Heilung des Blindgeborenen, da ging es um das Licht der Welt. Ja, und das war ja die Rede oder die rabbinische Lehre lautet, dass so ein Wunder, also einen blind gewordenen zu heilen, das könnte jeder oder wäre eine Gnadengabe Gottes, das zu tun, aber einen Blindgeborenen, der blind geboren ist, das könnte nur der Messias tun. So, und dann heilt er diesen Blindgeborenen, einfach um zu demonstrieren, hier ist der Messias. Ja, und sie haben ihn abgelehnt. Und jetzt, in Matthäus Kapitel 12, da heilt Jesus einen Besessenen und die Pharisäer lehnen ihn aber immer noch als Messias ab. Und dann fordern sie in Kapitel 16 ein neues Zeichen von Jesus. Gib uns ein Zeichen, nachdem er diese Zeichen schon alles getan hat. Und Jesus sagt ihnen, sein Volk würde kein Zeichen mehr bekommen als nur das des Jona, also das Zeichen der Auferstehung. Und dieses Wunder von der Auferstehung, von der Auferweckung, das finden wir dann hier sehr detailliert beschrieben. Und es war das einzige öffentliche Zeichen, das Jesus ihnen noch zugesagt hatte. Und schauen wir mal, was sich hier bei diesem Wunder alles so ereignet. Lazarus' Schwestern, Maria und Martha, die schicken eine Nachricht an Jesus, dass ihr Bruder im Sterben liegt, beziehungsweise todkrank ist. Und was macht Jesus? Zunächst ignoriert er erstmal diese Botschaft freundlich. Eigentlich würden wir ja jetzt erwarten, dass Jesus alles liegen lässt und sich aufmacht, Lazarus zu heilen. Eigentlich wäre er ja wie auch beim Hauptmann zu Kapernaum auch in der Lage, aus der Ferne zu heilen. Sprich nur ein Wort, ja, aus der Ferne zu heilen. Aber das tat Jesus auch nicht. Stattdessen steht er da und als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an diesem Ort. Und in Vers 14 lesen wir, dass er sich erst aufmachte, als Lazarus bereits gestorben war. Und er ließ sich sogar noch ziemlich viel Zeit, weil er kam erst am 4. Tag an und die Reise war ungefähr eine Tagesreise weit entfernt. So, Lazarus sollte schon richtig stinken. Und ein Hauch von Vorwürfen wehte ihm entgegen. Wir lesen in Kapitel 11, Vers 21, im Johannes-Evangelium, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Martha, Maria, aber auch einige aus der Volksmenge, das waren Freunde der Familie, die kamen, um die Trauernden zu trösten. Voller Verzweiflung fragten sie sich, warum wohl Jesus so viele andere heilte, sogar einen Blindgeborenen, aber seinen liebsten Freund nicht. Und Marthas Glaube ist bemerkenswert. Sie sagt in Vers 22 bis 24, doch auch jetzt weiß ich, in dieser Situation wohlgemerkt, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Und Martha weiß ganz genau, mit wem sie es zu tun hat. Sie weiß auch um die Auferstehung Bescheid, aber sie weiß auch, Lazarus ist schon seit 4 Tagen tot und er stank bereits. Nach rabbinischer Lehre war das so, dass wenn ein Mensch gestorben ist, sein Geist noch 3 Tage lang über seinem Körper schweben soll, bevor er dann ins Totenreich hinabfährt. Also wartete Jesus ganze 4 Tage, einfach um zu demonstrieren, dass er Tote aus dem Jenseits, also schon, die schon drüben waren, wieder erwecken kann. Einfach sichtbar für alle Gelehrten, für alle Schriftgelehrten und Pharisäer, damit es auch ja kein Missverständnis geben sollte. Und nun kommt die ganz bedeutsame Aussage Jesus. Jesus sprach zu ihr in Vers 25: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also, Martha weiß ganz genau, mit wem sie es zu tun hat. Sie weiß auch, was Jesus alles tun kann. Sie weiß, dass er der Messias ist und dass sie in der Auferstehung auch einmal bei ihm sein wird. Auch der Jünger Thomas versteht das mit Jesus und der Auferstehung und dem Leben. Der versteht es noch nicht so ganz und er sagt: Lass uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Ja, vielleicht hat er es aber auch gesagt, einfach weil er wusste, dass sie Jesus ja steinigen wollten vor kurzer Zeit noch da in Bethanien. Und so, wenn wir so nach dem Motto, wenn wir jetzt da hingehen, dann gehen wir voll in die Höhle des Löwen. Dann tappen wir da in die Falle. Ja, dann komm, lass uns gehen und mit ihm sterben. Ja, so. Aber es macht so ein wenig den Eindruck, dass unsere Erwartungen an unseren Herrn Jesus schon eine große Rolle spielen. Aber mal ehrlich, haben wir nicht alle so ein bisschen so unser Hä, verstehe ich nicht in unserem Glaubensalltag? Dinge, die unser Herr Jesus uns klar machen will, aber wir begreifen es noch nicht so richtig. Martha glaubte dieser jüdischen Lehre von der Auferstehung am jüngsten Tag. Doch Jesus entgegnete ihr hier: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und damit macht er klar, dass es hier um mehr geht als nur um einen bloßen Lehrsatz. Er projiziert die Wahrheit der Auferstehung von einem Lehrsatz auf eine Person. Und damit holt er die Auferstehung aus der Zukunft in die Gegenwart. Und er zeigt, dass es etwas mit unserem ganz persönlichen Leben zu tun hat. Nicht einst die Auferstehung, sondern ich bin jetzt hier die Auferstehung und das Leben. Er selber, die Person. Und die Botschaft seiner Aussage lautet: Seine Auferstehungskraft steht in seinen heute schon zur Verfügung. Natürlich, die Lehre findet in der Bibel einen hohen Stellenwert und dennoch reicht es nicht, Glaubensgrundsätze auszuformulieren, auch nicht bloß unumstößlich daran festhalten, was alles gut ist. Sondern viel wichtiger noch als das ist, dass sie in unserem Leben zur Anwendung kommen. Biblische Lehre wird in Jesus Christus leibhaftig und wird durch seinen Heiligen Geist zum Leben erweckt. Christsein ist Christus, ist an eine Person gebunden und abhängig von der ganz persönlichen Beziehung zu dieser Person. Und dann steht Jesus vor dem verschlossenen Grab des Lazarus und befiehlt, den Stein vor dem Grab wegzurollen, was auch eine besondere geistliche Bedeutung hat, aber da kann ich jetzt nicht eingehen drauf, sondern nur so am Rande als Unterpunkt streifen. Und dann lautet, dann ruft er laut und deutlich, Entschuldigung, Lazarus, komm heraus. Und er befiehlt dann auch wieder, die Leichentücher ihm abzunehmen, was an dieser Stelle auch ein bisschen weit führen würde, das noch auszuführen. In diesem Wunder der Auferweckung des Lazarus zeigt Jesus nicht nur, was er alles kann. Das war überhaupt nicht so sein, das, was er bezweckte, sondern er will einfach deutlich machen, dass er selbst das Leben ist. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und weil dieses Wort Leben hier im Johannesevangelium so einen hohen Stellenwert hat, 36 Mal, sagte ich, möchte ich im nächsten Punkt ein wenig auf die Geschichte des Lebens eingehen. Ihr erinnert euch, ich habe bei meinen Ich-Bin-Worten Jesu immer so diese Geschichte des Hauptbegriffs betrachtet und habe versucht, immer ein bisschen zurück zum Ursprung, was bedeutet das, wo kommt das her, dieser Begriff, zurückzufinden. So, die Geschichte des Lebens. Wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, dann ist das sein Selbstzeugnis. Und das ist nicht so, als wenn jemand, der etwas ganz Tolles gemacht hat, sagen würde, hey, ich bin eine Rakete. Ja, manchmal könnte man dann gerade gegenfragen, gibt es auch in der Rakete Blindgänger? Dieses Selbstzeugnis wird aber in anderen, ja, in seinem gesamten Werdegang durch andere Quellen bestätigt. Und deswegen gehen wir nun zum Anfang im Johannesevangelium zunächst, im Kapitel 1 und schauen mal, was Johannes hier selber zum Thema Leben sagt. Leben, hier steht das griechische Wort Zoe und bedeutet Lebenshauch oder lebendes Wesen. Einfach. Als Gott den Menschen erschuf, in 1. Mose 2, Vers 7, blies er ihm den Lebenshauch, den Lebensodem in seine Nase. Und dann beschenkte Gott den Menschen in diesem Akt mit etwas von sich selbst, mit dem Leben aus Gott. Und wir sehen Jesus selbst, der Lebenshauch, Leben Zoe, war hier an der Erschaffung des Menschen aktiv und nur durch diesen Lebenshauch wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Johannes greift diesen Gedanken von Anfang auf und zeigt damit, dass Jesus selbst das Leben, als das Leben Gottes Wort ist. Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 4, da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist nicht eines entstanden, was entstanden ist. Achtung jetzt. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes zeigt, dass der das Leben ist, das Leben, das den Tod überwindet, gleichzeitig der ist, der das Leben in seinem Ursprung erschaffen hat, bevor es dem Tode ausgesetzt war. Und er zeigt uns, dass dieses Leben, das er erschaffen hat, dass das von ganz anderer Qualität ist, als das, was wir im Alltag so kennen. Wisst ihr warum? Unser Alltag ist von Dunkelheit durchzogen. Ja, wird sogar von Finsternis dominiert. Natürlich, wir erleben Spaß, wir erleben Freude, aber wir leben in einer gefallenen Welt, das wissen wir, das erleben wir jeden Tag, ganz persönlich, ganz individuell auch. Ja. Und das zeigt uns auch der Schöpfungsbericht, wenn wir in die Geschichte des Lebens ganz an den Anfang zurückgehen. Natürlich gab es Tag und Nacht, allerdings gab es keine Anwesenheit von Sünde. Das Leben, das er erschaffen hat, das war das Licht der Menschen. Tag und Nacht, aber keine Sünde. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus als Schöpfer aller Dinge, auch des Lebens, nicht nur Geber des Lebens war, sondern das Leben geben konnte, weil er selber das Leben ist, also der Inbegriff des Lebens, das personifizierte Leben. Er ist also nicht nur ein Vermittler von Leben, sondern er ist das Leben als Person. Und dieses Leben in der Person Jesu Christi findet seine eigentliche Bedeutung erst in der Auferstehung. Warum das so ist, sehen wir gleich. Und wir kommen zu unserem letzten Gedanken. Die Bedeutung des Lebens. Die Bedeutung der Auferstehung findet erst den Sinn in der Verlorenheit des Menschen durch die Sünde und damit durch den Tod. Der Tod ist ja eigentlich das, wovor jeder Mensch, jede Kreatur Angst hat. Das größte Bestreben jeden Lebewesens ist, dem Tod zu entrinnen und irgendwie zu überleben. Und das ist bei den primitivsten Lebewesen wie auch bei Menschen gleich. Schau zu, dass du überlebst. Und oftmals ist der Tod auch mit Schmerzen und Leid verbunden, dem sich kein Mensch gerne aussetzt. Und dieser Wunsch, dem Leid zu entrinnen, war selbst im Leben Jesu als Mensch da, als er sagte, Vater, ist es möglich, so lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Er war 100% Mensch. Er hat mitgelitten mit uns. Er weiß, wovon er spricht, wenn er uns in seinem Wort mutmachende Worte weitergibt, mitgibt. Aber er hat den bitteren Kelch des Leids, hat er gefüllt bis an den höchsten Rand, wie Dietrich Bonhoeffer das in seinem bekannten Lied schreibt, getrunken. Und er hat, statt dem Tod zu entrinnen, sein Leben für die Seinen hingegeben. Und er macht damit klar, dass der Tod schon eine irdische Grenze ist. Aber es wird aus dieser Perspektive auch deutlich, was es Jesus gekostet hat, für uns den Tod auf sich zu nehmen. Der Wert der Erlösung steigt ins Unermessliche. Warum? Weil Jesus selber das Leben ist. Verstehen wir? Deswegen hat er sich selbst völlig hingegeben. Sich selbst. Da muss man mal drüber nachdenken. Gerade im Bezug auf das Abendmahl feiern oder auch so in Bezug auf Buße in unserem Leben, in Bezug auf die Wertschätzung des Werkes, das er für uns vollbracht hat. Jesus gab sich selbst für uns. Deswegen schreibt ja Paulus, er entäußerte sich selbst. Und durch seine Selbsthingabe, was hat er gemacht? Er hat den Tod entmachtet. Schau mal Hebräer Kapitel 2, Vers 14 und 15. Da heißt es, da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jesus hat sein Leben, das er durch seine Hingabe in den Tod abgegeben hat, durch die Auferstehung wiedererlangt. Und dadurch hat er den Tod besiegt, sagt diese Stelle. Und die Tatsache der Auferstehung beweist die Existenz des Todes und der Verlorenheit. Und die Bibel beschreibt hier den Zustand, den wir alle erleben, nämlich die Knechtschaft durch den Teufel, in dessen Aktionsbereich, in dessen Heimat wir ja leben. Und wenn wir nun als Kinder Gottes um unsere Befreiung aus der Gewalt Satans wissen, in Jesus Christus, dann stellt uns Jesus vor die gleiche Frage, wie er sie Martha gestellt hat. Johannes 11, 25 bis 27 lese ich gerade nochmal. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Hat er Martha gefragt. Glaubst du das? Was war Marthas Antwort? Was ist unsere Antwort? Guck mal, Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 1 bis 4, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in der Herrlichkeit. Paulus meint, dass das Auswirkungen haben muss auf unser Leben. Mein Glaube an seine Auferstehung und an dass er die Auferstehung und das Leben ist, das muss Auswirkungen haben auf mein Hier und Jetzt. Und Martha antwortete hier, sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Glaubst du das? Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist. Was bedeutet Christus? Erlöser, Retter. In jeder Situation zu wissen, mein Heiland ist der Retter. Heißt es, dass er mich aus allem gesund machen wird? Heißt es, dass er mich aus dieser von diesem Erdenleben entrücken wird? Vielleicht am Tag der Entrückung, wir warten drauf. Auch wenn es uns so gut geht, aber und wir gerade unseren Urlaub antreten, freuen wir uns trotzdem. Maranatha. Nach dem Urlaub. Ja. In jeder Situation zu wissen, mein Heiland ist der Retter. Was bedeutet das für dein Leben? Zu wissen, ich bin in seiner Hand, egal was mir passiert. Ich bin in seiner Hand geborgen. Paulus ruft uns auch auf, nach dem zu trachten, was Ewigkeitswert hat. Trachtet nach dem, was droben ist. Wenn Christus unser Leben ist, dann bedeutet das, dass ich in allen Situationen suche, ihn zu ehren. Die Frage, die uns unser Text heute Morgen mitgibt, lautet: Ist die Kraft der Auferstehung in deinem Leben gegenwärtig? Rechne ich damit? Schau mal, das ist so ähnlich. Am Freitag habe ich auf der Arbeit einen richtig stressigen Tag gehabt. So war richtig viel zu tun. Und wisst ihr, was mich doll über Wasser gehalten hat? Ich habe immer gedacht, Leute, schiebt ruhig alles rüber, kommt, noch ein bisschen, dann habe ich Urlaub. Bisschen noch, dann habe ich Urlaub. Boah, das hat mich richtig beflügelt. Der Stress hat mir nichts ausgemacht. Ich hätte noch mehr machen können, weil ich wusste, gleich ist der Tag um, gleich ist die Schicht um, ich habe Urlaub. So ähnlich ist es auch, wenn wir, versteht ihr, wenn wir auf das Zukünftige schauen und wissen, hey, bald bin ich bei ihm. Und wenn ich weiß, hey, er ist in jeder Situation bei mir. Ich weiß, er wird wirken. Ich weiß nicht genau wie, aber ich weiß, er wird mich tragen. Er wird Kraft geben. Er wird, wenn er will, wird er heilen, ja. Und wenn er nicht will, will ich ihn ehren. Rechne ich damit? Paulus hat auch damit gerechnet. Schau mal in 2. Korinther 4, da schreibt er, die ganze Litanei, Kapitel 4, Vers 7 bis 15, da sagt er, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, diesen Schatz des ewigen Lebens, ja, haben wir in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, wir kommen aber nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbart wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem fleischlichen, an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir auch, da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Glaube ich daran, so wie Paulus in allen Situationen? Guck mal, die Frauen kamen zum Grab, um einfach um zu gucken, um nach Jesus, nach dem Leichnam zu gucken. Und da begegnet ihnen der Engel am Grab Jesu. Was hat er ihnen gesagt? Fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat, und geht schnell hin und sagt es seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Das sagt der Engel nicht der ganzen Welt, sondern er sagt, fürchtet ihr euch nicht. Er sagt es denen, die zum leeren Grab hingehen, um den Gekreuzigten zu suchen. Und er sagt, geht hin und sagt es den Jüngern. Ihr Lieben, wir sollen unseren Glaubensgeschwistern weitersagen, was wir in unserem Alltag durch die Auferstehungskraft erleben. Wir haben gerade einen Anruf gekriegt, gestern war das oder vorgestern. Christiane hat den das Gespräch geführt. Der Vater von unserem Schwiegersohn und sein Bruder, das sind leidenschaftliche Kletterer, also Bergsteiger, Alpinisten, wie auch immer. Und die organisieren auch selber Touren und so. Und sie waren dabei, sich vorzubereiten. Sie werden jetzt ausgereist nach Südamerika, um einen 6000er zu besteigen. Und dafür war es nötig, zu üben. Da waren sie dann in der Schweiz klettern und der Bruder von meinem Schwiegersohn ist dann 10 Meter tief gestürzt und hat sich Knöchel gebrochen, aber ein glatter Durchbruch, war jetzt nichts besonders Schlimmes. Bei einem 10-Meter-Sturz im Gebirge, da fällt man nicht weich. Sorry, aber wisst ihr, Gott hat es so geführt, ist uns erzählt worden, dass sein Vater das so gesehen hat und uns das so mitgeteilt hat, wie das ihn doch getröstet hat, dass er gesehen hat, wie Gott führt und wie Gott bewahrt. Es war die einzige Stelle, wo drunter ein Gletscher war. Und auf diesen Gletscher ist er gefallen. Natürlich 10 Meter tief und er ist dann nochmal 40 Meter weit gerutscht. Sonst weit und breit kein Gletscher. Sie haben im Biwak übernachtet, irgendwo an der Wand, und haben dort keinen Empfang gehabt, kein Handyempfang. Und gerade an dieser Stelle, wo der Unfall passiert war, an der Stelle hatten sie Empfang und konnten dann den Hubschrauber benachrichtigen, Hubschrauber rufen. Und es ist soweit, ja, bis auf den Schaden mit dem Knöchel, eine wunderbare Bewahrung erlebt. Ja, so als Zeugnis, weil wir hier aufgefordert werden. Das war so das Jüngste, wo wir gedacht haben, hey, guck mal, wie Gott Bewahrung schenkt, wie Gott Führung schenkt. Er hat nicht vor dem Knöchelbruch bewahrt, aber er hat vor dem Tod bewahrt oder vor was ganz Schlimmem. Ja, und so kann man natürlich Gott auch erleben. Johannes Kapitel 11, Vers 25, Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir dürfen in der Kraft seiner Auferstehung leben und das ist für uns ein ganz besonderes Privileg, denn diese Kraft wirkt sich in unserem Leben aus. Wie denn? Es ist eine Kraft, die rettet. Das sehen wir im Römerbrief, wo Paulus schreibt: Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Ihr Lieben, rettender Glaube wird aktiv. Und er kommt auch in unserem Alltag durch Bekenntnis zur Geltung. Das nächste bitte. Rettender Glaube ist eine Kraft, die erhält. Hebräer 7, Vers 25, da steht: Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus wird für dich eintreten, für uns. Wir sind ihm nicht egal. Das sehen wir schon am hohepriesterlichen Gebet in Johannes Kapitel 17, wie er für uns eintritt im Gebet, aber auch so, er tritt für uns ein. Die Kraft der Auferstehung ist eine Kraft zum Leben. Römer Kapitel 6, Vers 4, da sagt Paulus: Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Diese Kraft zum neuen Leben, die kostet manchmal ganz schön Kraft. Also manchmal ist es gar nicht so einfach, sich selbst zu überwinden, sein Leben zu verändern. Aber wir haben die Kraft geschenkt dafür. Es ist alles da, was wir dafür brauchen. Es ist auch eine Kraft zum Dienst, ihr Lieben. In 2. Korinther 5, Vers 14 und 15, Da sagt Paulus, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jesus stellt Martha hier die persönliche Frage: Glaubst du das? Und sie soll Stellung beziehen. Es ist nicht eine rhetorische Floskel, die er hier stellt. Er wartet ihre Antwort ab. Und Jesus gibt dir diese Frage mit. Und er wartet deine Antwort ab. Wähle sie bedacht. Johannes kam zum leeren Grab und wollte sich selber überzeugen von der Auferstehung. Was passierte? Er kam, er sah und glaubte. Es war nicht das Hörensagen, das hat ihm nicht gereicht, als ihm gesagt wurde, er ist nicht da, er ist auferstanden. Nee, das muss ich sehen. Manche werten das als Zeichen des Unglaubens. Ich werte das als Zeichen, ja, des sich überzeugen wollens und im ganz positiven Sinne. Und genau das will unser Heiland, dass wir in unserem Alltag machen. Dass wir uns überzeugen davon, dass seine Kraft, seine Lebenskraft, dass er uns die geschenkt hat in seiner Auferstehung. Dass wir hingehen zu ihm und aus dieser Kraft leben. Ich will hin, ich muss mich überzeugen. Es reicht mir nicht von dem, was der da vorne sagt. Es reicht mir nicht, ich will das selber erleben. Ihr Lieben, ein Glaube, der Jesus nicht erlebt. Muss ich weiter sagen? Kann sich jeder ausmalen. Ist nicht von Dauer. Vom Hörensagen können wir nicht wachsen in unserem Glauben und oft auch nicht glauben. Guck mal, die Königin von Saba, das ist die Geschichte aus dem 1. Könige, Kapitel 10, Vers 4 bis 7. Da kam die Königin von Saba, um sich zu überzeugen. Sie kam zu Salomo, um sich zu überzeugen von dem, was man so von ihm berichtet, über ihn erzählt. Ob das alles wahr ist. Das war viel zu bunt, viel zu dick aufgetragen. Nee, das kann nicht sein. Ich muss mal gucken. Und da steht hier, als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speise auf seinem Tisch und die Wohnung seiner Knechte und das Auftreten seiner Dienerschaft und die Kleidung, auch seine Mundschenken und auch die Brandopfer, die er im Haus des Herrn darbrachte, da geriet sie außer sich vor Staunen und sie sprach zu dem König, das Wort ist wahr, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden. Du hast mehr Weisheit und Besitz, als das Gerücht sagt, das ich vernommen habe. Du erlebst Jesus nicht davon, dass du von anderen hörst, wie ihr Leben mit Jesus aussieht. Guck mal, sie hat nicht die Hälfte von dem gewusst oder gehört, was dann wirklich war. Das, was wir hier hören, was du von mir hörst, ist nicht die Hälfte, ist auch nicht ein 150. Ist weitaus weniger von dem, was du erlebst, wenn du selber die Gemeinschaft mit Jesus Christus suchst, wenn du selber das Leben suchst, wenn du hingehst und dich überzeugst und dich ausstreckst nach dem, was droben ist. Das ist das, was wir tun können und das wünsche ich uns von ganzem Herzen und damit möchte ich jetzt Schluss machen, dass ich uns wünsche, dass uns nichts sehnlicher ist in unserem Leben, wie war das Bild eingangs mit dieser alten, fröhlichen Frau, die so gestrahlt hat? Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Und damit möchte ich dich ermutigen, geh hin, vertief dich in sein Wort. Hab Freude dran und erlebe noch mehr, als dir irgendjemand was sagen könnte. Gott segne uns dabei. Amen.